Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über das Thema Internationalisierung von Agenturen unterhalten. Und da gibt's ja von Deutschland aus nicht so viele, die das bisher sehr erfolgreich gemacht haben. Und ich bin sicherlich mit dem Gesprächspartner verabredet, bei dem das relativ gut von außen erstmal relativ gut aussieht, nämlich mit Florian Haller, Inhaber und CEO der Serviceplan Group. Hallo Florian.
Hallo Heiko. Grüße dich.
Florian, warum überhaupt Internationalisierung? Ihr seid ja in Deutschland irgendwie flächendeckend sozusagen vertreten. Warum jetzt auch noch ins Ausland?
Ach du, das hat wahrscheinlich zwei Gründe, ja. Der erste Grund ist natürlich ein kundengetriebener, dass wir in den letzten Jahren eben in Deutschland größer geworden sind, mehr Kunden gewonnen haben und diese Kunden aktiv eben nach im Rahmen der Globalisierung eben auch nachfragen nach einer Betreuung in mehreren Ländern. Und das sind nicht nur die ganz großen Konzerne, sondern das sind eben auch die Mittelständler, die sagen, unser Wachstumspotenzial liegt meistens gar nicht mehr im deutschen Heimatmarkt, sondern eben in anderen, in Exportmärkten. Und da haben wir gesagt, sehr komisch, dass es eigentlich, obwohl wir die stärkste Exportwirtschaft wahrscheinlich weltweit haben, auf den Anteil hingesehen, dass es komischerweise keine Agenturgruppe gibt, die deutsche Kunden dort eigentlich ein Angebot machen kann. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist,
dass sie das können, ne?
Ja, es gibt die Networks, die das können, klar. Die kommen aber halt aus Frankreich, aus England, aus den USA, aus Japan, aus Korea. Also interessanterweise haben eigentlich alle großen Wirtschaftsnationen ein oder zwei große Agenturgruppen hervorgebracht. Nur Deutschland hat das eben nicht. Es gibt noch einen zweiten Grund vielleicht, der mich genauso umgetrieben hat. Das war ein ganz emotionaler Grund. Ja, ich habe das immer ein Stück weit vermisst, nur mit Deutschen in Deutschland zusammenzuarbeiten und nicht in internationalen Teams. Und ich habe mir gedacht, das geht vielleicht unseren Kolleginnen und Kollegen genauso, dass es einfach befruchtend ist, inspirierend ist und Spaß macht, mit in einem internationaleren Team zusammenzuarbeiten. Deswegen fand ich es auch für uns als Unternehmen und als Agenturgruppe eine tolle Entwicklung zu sagen, wir wagen jetzt diesen Schritt in die Internationalität, weil es uns einfach attraktiver macht am Ende des Tages und mehr Spaß macht zum Arbeiten.
Was waren denn so die Zielmärkte, wo Kunden gesagt haben, da hätten wir gerne eine Betreuung von Serviceplan?
Also im Gegensatz zu anderen sind wir nicht einzelnen Kunden gefolgt oder einem Kunden gefolgt und mit dem international gegangen. Ich habe das immer für einen Irrweg gehalten, weil du dann eben in den Märkten dieses einen Kunden am Ende des Tages endest, ja. Und Kunden kommen, aber Kunden gehen eben auch leider immer wieder mal und man ist dann im Zweifelsfall in völlig falschen Märkten dabei. Was mir zu denken gegeben hat, ich habe vor vielen Jahren an den damaligen Chef von ProSiebenSat.1 getroffen und der hat mir damals gesagt, naja Florian, schau mal, wir sind jetzt in Ungarn und in Skandinavien und in Deutschland und in Österreich. Ihr könnt uns jetzt international buchen als ProSiebenSat.1 AG, ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja lustig, wir haben gar keine Kunden, die zufällig jetzt in Ungarn und in Skanda und in Österreich sind, ja. Und daraus habe ich mir dann gedacht, naja, wenn du so eine Internationalisierungsstrategie machst, dann muss das ein sinnvolles Set von Ländern geben, die vielen Kunden irgendwie als Ganzes irgendwie Sinn machen, ja. Und daraus ist letztendlich unsere Strategie entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eben Europa plus Middle East abbilden, also EMEA, das ist eine wichtige Region für unsere Kunden. Die zweite wichtige Region sind die USA und die dritte ist eben China. Das sind die drei großen Regionen, die die Mehrzahl unserer Kunden eben wirklich in so einer Herzkammer ist, ja. Und die wollen wir anbieten können.
Wie funktioniert denn das? Also Serviceplan zeichnet ja zum Beispiel aus, dass es das Haus oder die Häuser der Kommunikation gibt Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst nach Paris oder irgendein anderes Land, dann ist es ja nicht so ganz einfach zu sagen, okay, wir bauen dort sofort ein Haus der Kommunikation auf, weil ich hätte jetzt vermutet, dass es dort im Moment, wenn man da startet, noch nicht die entsprechenden Nachfrage nach Kapazitäten zum Beispiel gibt. Wie ist es da Serviceplan ergangen?
Also es ist tatsächlich, wir haben so einen Mini-Vorläufer-Versuch gemacht, wo wir nur mit einer Digitalagentur international gehen wollten, genau aus dem Gedanken heraus, dass wir sagen, wir müssen ganz spitz in internationale Märkte gehen. Haben aber dann festgestellt, dass dieses Spitze für uns gar nicht so gut funktioniert, weil unser USP liegt tatsächlich in der Kombination von Creative Media und Technology, ja. Und haben deswegen umgeschwenkt und tatsächlich gesagt, wir müssen in den Märkten, in denen wir sind, mit diesem Dreiklang vor Ort sein und unser Haus der Kommunikation anbieten. Nur dann sind wir irgendwo unique, dann sind wir besonders und dann sind wir auch am Ende des Tages für den Markt relevant. Und jetzt haben wir das natürlich so einen Dreiklang aufzubauen, also ein Haus auf drei Säulen gleichzeitig aufzubauen, ist ein Stück weit anspruchsvoller, als sich nur auf eins zu konzentrieren. Aber deswegen haben wir ja auch gleich gesagt, wir machen nicht alle Länder, ja. Wir müssen nicht in 50 Ländern dieser Erde sein, sondern wir wollen auf diesen drei Kontinenten sein, dort in den wichtigsten Märkten sein. Und ich würde mal sagen, das hat auch dann einigermaßen gut funktioniert.
Nehmen wir mal sowas wie Paris. Du kannst mich da gerne korrigieren, wenn es das falsche Land beziehungsweise die falsche Stadt ist. Aber wenn ihr dort sofort ein Haus der Kommunikation aufgebaut habt, heißt es aber auch, dass ihr relativ stark ins unternehmerische Risiko gegangen seid, weil nochmal, das wird ja an Kapazitäten nicht sofort alles zu 100% nachgefragt worden sein. Da wird es ja auch erstmal auch ein Stück Leerlauf gegeben haben, oder?
Ja, also ja klar, also das ist ein Riesen, das ist schon ein unternehmerische Herausforderung, eine Kreativ-, Media- und Technologieagentur in einer Gruppe letztendlich gleichzeitig aufzubauen. Und Paris ist ein gutes Beispiel. Vielleicht sogar noch besseres Beispiel ist Italien, ist Mailand, ja, wo wir das ja auch parallel gemacht haben. Und wenn du an drei Enden eben anfängst, dann gibt es immer mal ein Unternehmen, was nicht so gut funktioniert. Aber der Vorteil einer solchen Gruppe ist, dass sie sich natürlich auch gegenseitig stützen und tragen. Und zwar nicht jetzt nur finanziell, sondern eben auch, indem sie sich gegenseitig Kunden bringen, indem die Leute zusammenarbeiten. Und insofern würde ich sagen, war dieses mutigere Herangehen, gleich auf Häuser der Kommunikation zu setzen, am Ende des Tages eben aber auch das Nachhaltigere.
Gibt es denn Länder, wo du dich in der Mentalität, nenne ich es mal so, getäuscht hast, wo es anders, einfacher, aber auch schwieriger war?
Ja, das beste Beispiel ist eigentlich für mich immer, die sind auf eine Art die USA, ja. Weil die USA, ich sage immer, während man in China die kulturellen Differenzen, weil eben alles anders aussieht, die Menschen auch ein bisschen anders aussehen, als wir mal ganz platt gesagt, überschätzt, ja, unterschätzt man die kulturellen Unterschiede zwischen Amerikanern und Europäern, ja. Der Amerikaner ist immer wahnsinnig positiv, wahnsinnig optimistisch, tut sich schwer damit, über Schwierigkeiten und Probleme zu reden, ja. Und als Europäer und als Deutscher nimmt man das dann eins zu eins so wahr, ja, und denkt sich, wow, das läuft ja bombastisch gut, ja. Und das ist aber dann eine Falle, in die man sich selber gestellt hat, weil der Amerikaner das gar oder die Amerikanerin das gar nicht so meint im Zweifelsfall, sondern einfach in ihrem Duktus reden von alles ist super und alles geht voran und wir erobern die Welt, ja.
Kann man eigentlich in solche Länder, und wir können gerne nochmal unterscheiden gleich zwischen Europa und Amerika, mit einem deutschen Team gehen oder muss man dort zwangsläufig auch Leute haben, die dort zu Hause sind? Also in Europa stelle ich mir es relativ einfach noch vor, was Österreich, Schweiz angeht, aber dann wird es auch, glaube ich, schon schwierig und in Amerika kann ich mir es kaum vorstellen. Aber welche Erfahrungen habt ihr denn da gemacht?
Es fängt schon bei Österreich und Schweiz an. Schicke eine Truppe Deutscher nach Österreich oder Zürich. in die Schweiz.
Selbst da bin ich schon zu weit gesprungen.
Ja, ja, okay, und die kommen okay. nach einem halben Jahr, ja, erfolglos wieder zurück. Also Spaß beiseite. Du brauchst immer in unserem Geschäft ein starkes lokales Management. Ein Management, was die Gegebenheiten kennt, ein Management, das Kundenkontakte hat, ein Management, das gute Leute ansprechen kann, und jemand, der aus Deutschland hingeschickt wird, der braucht viel zu lange, das haben wir an vielen unterschiedlichen Stellen immer wieder mal probiert, um sich in diesem Markt zurechtzufinden. Und wie gesagt, das geht schon in der Schweiz ein Stück weit los, weil die Schweizer einfach keine Freude haben mit Deutschen, die dann idealerweise noch am Donnerstagnachmittag wegfliegen, zusammenzuarbeiten. Aber in den USA ist das viel extremer. Da musst du einfach den Markt kennen. Was man auf der anderen Seite hinkriegen muss, und das ist, glaube ich, das, worum es in deinem Gedanken am Ende des Tages geht, ist, wie kriegt man denn die Verbindung her, ja, zum Mutterschiff, zur Gruppe, ja, und wie vermeidet man, dass das alles auseinanderfällt? Und da kommt das ganze Thema Kultur und wie schaffe ich eine Kultur über unterschiedliche Länderkulturen letztendlich her hin. Aber das ist nicht dadurch getan, dass ich da einfach einen Deutschen daneben setze.
Naja, aber wenn ich das versuche, da eine übergreifende Kultur hinzubekommen, dann bedeutet doch das auch, dass sich die Kultur in Deutschland ein Stück weit ändern muss, ne? Weil ich kann ja nicht die Kultur in Deutschland sozusagen irgendwie übertragen.
Ja, wobei wir weniger, also unsere Kultur hat sich ganz bestimmt geändert durch diese Internationalisierung. Ich würde behaupten, wir sind wirklich ein internationaler Haufen geworden. Wir haben übrigens auch viel mehr internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in München, lustigerweise, seit der Internationalisierung. Wir haben Teams, die sprechen nur noch Englisch und das macht einen Riesenspaß. Und wie gesagt, das ist diese zweite Ebene der Internationalisierung, warum ich das immer warum mir das Freude gemacht hat, das zu machen, ja. Aber was sich nicht so sehr geändert hat, ist die Kultur der Serviceplaner unabhängig davon, ja. Also wir haben ein paar Werte, an die wir glauben, und die versuchen wir schon auch in den USA, auch in Middle East, in Dubai zu etablieren. Und das, glaube ich, ist dort auch ein Mehrwert. Das hat weniger was mit dem Deutschtum zusammen. Da steht also nicht drin, wir sind eine deutsche Kultur, ja, so im Gegenteil, wir wollen eine internationale Kultur sein. Aber es hat was zu tun mit unserem Partnersystem, mit Togetherness, nennen wir das, Zusammensein, Freude damit, daran haben und so weiter. Und das versuchen wir schon ein Stück weit auch international auszurollen. Sonst wären wir sehr beliebig, ja. Mhm.
Wie ist denn das, wenn man mal so an Dubai denkt? Hat es da eigentlich auch so Konflikte gegeben, wo du gesagt hast, schwierig, wollen wir das überhaupt machen, weil es dort ja doch irgendwie auch eine andere politische Denke gibt, weil es dort eine andere Denke gibt, was Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen angeht und dergleichen?
Ja, die Fragen gibt es immer wieder mal, ja, und man muss sagen, wir können nicht nur in Ländern sein, ja, die genau unsere Wertvorstellungen haben und auch und in der auch unser politisches System genauso gelebt wird wie eben bei uns, ja, sonst sind wir räumlich einfach sehr stark begrenzt, ja. Aber wir versuchen, diese Unterschiede nicht zwischen uns kommen zu lassen, ja. Wir sagen, wir sind eine offene, tolerante, wir treten ein für eine offene, tolerante Gesellschaft, und dazu gehört natürlich auch, dass wir Ramadan in Dubai respektieren, ja, und das auch als einen Mehrwert für uns in der Gruppe letztendlich definieren, ja. Dass ich in einem anderen politischen System lebe, als das in Dubai oder in auch der einen oder anderen Location von uns eben so üblich ist, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich habe da meine Meinung und ich liebe unsere Art des Systems, ja, aber ich kann es nicht ändern, dass es in anderen Ländern anders gesehen wird.
Hm. Ja, aber irgendwo muss es ja eine Grenze geben, also zum Beispiel in ein Land zu gehen, was eindeutig eine Diktatur ist, da wird es, glaube ich, dann schon schwieriger, oder?
Die Grenze ist, ehrlich gesagt, ist vor allen Dingen da, wo ein Land eben kriegerisch wird und ein anderes angreift, ja. Also das haben wir eben, als wir Das haben wir eben in Russland gesehen. Ja, wir haben in Russland uns aus Russland zurückgezogen. Ja, und das haben wir gemacht, weil wir eben gesagt haben, wir wollen nicht in einem Land sein, was ein anderes, wo wir übrigens auch sind in der Ukraine, überfällt und angreift. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Nicht wegen dem politischen System der Russen an sich, sondern weil es ein aggressiver Staat geworden ist. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Okay.
Ich würde noch mal gerne mit dir kurz in die USA blicken. Dort habt ihr ja zwei Büros, richtig? Eins in New York und eins in L.A., habe ich das richtig in Erinnerung?
San Francisco.
Oh, San Francisco, okay. Das hört sich ja erstmal für so ein großes Land wie die USA als, ich nenne es jetzt mal ausbaufähig an, oder? Wie wird das bei euch gesehen?
Ja klar, ich muss jetzt etwa schätzen, ja, wir sind etwa 200 Leute in oder Kolleginnen und Kollegen in den USA. Das ist für amerikanische Verhältnisse noch sehr ausbaufähig, das muss man sagen. Wir haben eine starke Kreativagentur, wir haben eine gute Mediaagentur, wir haben ein ausbaufähiges Technologieteam in den USA. Das kann noch sehr stark wachsen, aber so ist das halt auf Reisen, dass man irgendwo mal anfängt und dann eben hoffentlich eine erfolgreiche Reise in die richtige Richtung antritt, ja.
Wie wichtig ist es eigentlich, dass du als Chef des Ganzen dort und auch in anderen Ländern regelmäßig einfach mal aufschlägt und mal sagt, hallo, mich gibt's auch noch?
Naja, ich mach das ehrlich, also ja, ich denke schon, dass das einen Unterschied macht, ja. Weil wir eben kein abstraktes, börsennotiertes, finanzgetriebenes Unternehmen sein wollen, sondern wir wollen eine menschliche Truppe sein. Wir wollen auch ein bisschen was Familiäres haben. Nicht das Gleiche wie Familienunternehmen übrigens, so was Familiäres haben, wo sich die Leute wohlfühlen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, dass nicht nur ich, sondern auch ein paar andere, die hier eben in leitender Funktion sind, eben sich auch in den Ländern und in den Märkten zeigen, um Themen aufzunehmen, zu zeigen, dass es eben wichtig ist, was die Leute machen. Und ich mache das ehrlich gesagt auch gerne. Ich muss eher ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, ja, weil am Ende des Tages kann man seine Zeit natürlich auch nur noch mit Reisen verbringen, ja. Mhm.
Du hast eben davon gesprochen, als du die Länder bzw. die Bereiche aufgelistet hast, wo ihr tätig sein wollt, ist mir aufgefallen, dass Afrika dort eigentlich keine Rolle spielte. Woran liegt das denn, wo man doch in Afrika unterstellt, dass es dort eigentlich boomende Märkte gibt?
Ja, das liegt an dem Ausgangspunkt unserer Diskussion, ja. Als private partnergeführte Agenturgruppe musst du eben wahnsinnig aufpassen, dass du dich nicht verzettelst in zu vielen Märkten. Ja, Afrika ist ein kommender Kontinent, ja. Zugegebenermaßen kommt der schon ziemlich lange, aber allein die Bevölkerungszahlen zeigen, dass sich da natürlich eine unglaubliche Entwicklung abzeichnet. Aber wir müssen ein bisschen der Versuchung widerstehen, glaube ich, jetzt sofort, nur weil ein Land eben oder ein Kontinent eben kommt, zu sagen, da müssen wir jetzt auch noch sein. Wir haben noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial in den drei Regionen, die ich genannt habe. Und das wollen wir nutzen. Im Übrigen gibt's auch noch eine andere Dimension, ja, der Internationalisierung. Da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, das ehrlich gesagt zu kapieren. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Indien, ja, wo wir für andere Märkte produzieren. Also wir sind in Indien mit einer ziemlich großen Mannschaft mittlerweile, gar nicht so sehr, um den indischen Kontinent zu bedienen mit Kampagne, Media oder Technologie, sondern weil wir tolle indische, vor allen Dingen Tech-Teams haben, die uns zuarbeiten und die uns stärker machen. Also auch diese Richtung gibt es. Und vielleicht ist das auch irgendwann mal ein Punkt für den afrikanischen
Markt. Das wäre in der Tat meine nächste Frage gewesen, wenn man sich den asiatischen Markt anschaut, ob das da nicht nur um Kundenbeziehungen geht, sondern ob man da nicht auch auf die entsprechenden Dienstleistungen zurückgreifen kann, weil da geht es ja um Kosten und da geht es ja auch um Spezialisierung, nehme ich mal an, die es in Deutschland nicht unbedingt so gibt. Oder wie ist da deine Sicht der Dinge?
Absolut, absolut. Das ist eine, wir nennen das International Collaboration, ja, also Teams, die, wie gesagt, bei uns in den Teams integriert sind, aber dann eben in Indien sitzen zum Beispiel. Da finden wir Leute noch, ja, wir haben in Deutschland und anderen westlichen Ländern oft das Problem, dass wir gar nicht mehr genügend Leute finden. Das Zweite ist, wir schaffen es damit natürlich auch ein Stück weit kostengünstiger anzubieten, was nicht unwichtig ist, ja. Und drittens, glaube ich, ist das dann auch ein Mehrwert, ehrlich gesagt, weil wir dort auch noch zusätzliche Skills bekommen, auch eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Und ist ein ganz wichtiger Aspekt der Internationalisierung.
Was waren in Asien oder auch in den USA die Dinge, wo du im Nachhinein sagen würdest, würden wir nicht nochmal so machen, würden wir jetzt anders machen?
Ach, ich finde, dass jedes Land irgendwie seine Herausforderungen hat, ja. Es ist schwer, das so über einen Kamm zu scheren. Sicherlich in China hast du einen unglaublich heftigen Wettbewerb um Kleinstprojekte, ja, zwischen Agenturen.
Du meinst also deutlich stärker als hier?
Deutlich stärker als hier, ja. Weil in China diese langfristigen Verträge, die wir hier dann doch nach einer Pitchphase gewohnt sind, so nicht üblich sind. Mhm. Das macht so einen Markt sehr anspruchsvoll. Ja, macht ihn natürlich aber auch sehr schnell, kann man auch sehr schnell drehen und kann auch sehr schnell nach oben gehen. In den USA wiederum hast du eine sehr eingefahrene, will ich sagen, sehr saturierten Markt, ja, der gar nicht leicht zu erobern ist und wo es gar nicht leicht ist, gegen die ganz Großen einer Branche zu gewinnen. Das ist wieder ganz anders. Und in Frankreich wiederum hast du
ganz kurz mal, warum ist es so? Weil ihr habt ja nun durchaus auch die Power und die Kapazitäten, um mit den sozusagen ganz Großen mithalten zu können. Warum ist es so schwierig, in Amerika Fuß zu fassen? Weil andere Agenturen haben das ja auch versucht und sind und mussten sich mitunter zurückziehen. Was ist das Problem dabei?
Naja, das eine ist, die Amerikaner haben ein gehöriges Selbstbewusstsein, ja, was das Marketing angeht. Nicht zu Unrecht, weil am Ende des Tages das Marketing von den Amerikanern erfunden worden, ja. Und dort musst du erstmal mit deiner Kompetenz dagegen ankommen, ja. Das ist, da wird auch nur mit Wasser gekocht, sage ich immer, ja. Aber da ist erst einmal ist da eine gehörige ein gehöriges Selbstverständnis, wo du erstmal reinkommen musst. Der zweite Punkt ist, du hast in den USA einfach sehr etablierte, große Player von Interpublic und Omnicom angefangen, bis hin zu Accenture, ja, die natürlich diesen Markt sehr stark im Griff haben. Und das dritte ist, es ist einfach ein sehr großer Markt, ja, wo es gar nicht leicht ist, einen Unterschied zu machen. Also das ist schon ein schwieriges Umfeld.
Wo siehst du denn, um zum Abschluss des Gesprächs zu kommen, wo siehst du denn die nächsten Wachstums- oder die sinnvollsten Wachstumspotenziale für die Serviceplan-Gruppe, wenn man sich das mal außerhalb Deutschlands anschaut? Gibt es noch Wachstumspotenziale innerhalb Deutschlands eigentlich?
Ja, ich denke, es gibt immer wieder Wachstumspotenziale. Also gerade im Technologiebereich haben wir große Wachstumspotenziale. Wir sind in den letzten Jahren im Mediabereich stark vorangekommen, aber auch im Kreativbereich. Also gibt schon noch in Deutschland Wachstumspotenziale in unserem Stamm, in unseren Kerngebieten. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wir uns hier verfransen in zu viele unterschiedliche Services. Aber klar, das ganz große Potenzial ist für uns immer noch im Ausland und die und das erste Potenzial dort ist natürlich im europäischen Ausland, ja, wo wir noch unglaublich wachsen können. Zweite Potenzial ist in den USA und China ist wahrscheinlich das dritte große und da können wir noch enorm wachsen.
Und dann ein besseres Abschlusswort gibt's ja gar nicht, damit lassen wir es dabei und ich bedanke mich für deine Zeit und für deinen Insights.
Vielen Dank, Heiko. Hat mir großen Spaß gemacht, gell?
Ja, danke. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.